Manche Evangelienberichte wirken wie aneinandergereihte Wundergeschichten, doch im Markus-Evangelium ist kein Ereignis zufällig platziert. Hinter den Heilungen, Auseinandersetzungen und Wegstrecken steht die Biografie einer Person, deren Leben von Anfang bis Ende von Gottes Plan geprägt ist. Wer genauer hinsieht, entdeckt in den Begegnungen Jesu eine geistliche Linie, vom innerlich kranken Menschen, der nicht für Gott leben kann, hin zu einem Jünger, der Christus erkennt und in seiner Auferstehungskraft mit ihm lebt. Jesus, das Leben ganz gemäß Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Das Markus-Evangelium erzählt nicht nur von einem außergewöhnlichen Menschen, der Kranke heilt und Dämonen austreibt. Es legt das Leben eines Sohnes offen, der völlig von der inneren Bewegung des dreieinen Gottes bestimmt ist. Seit der Taufe am Jordan, als der Geist wie eine Taube auf Jesus herabkam, bewegt sich alles, was er tut, in dieser göttlichen Sphäre. Er predigt, lehrt, vergibt, reinigt, befreit, aber nie als religiöser Held, sondern als der vom Vater Gesandte, der nichts aus sich selbst tut. Das Wort, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, stammt zwar von Paulus, fasst aber die Realität zusammen, die im Leben Jesu vollkommen verkörpert war, ein Mensch, in dem ein anderer lebt und handelt. In dieser Perspektive wird jede Begebenheit in Markus zu einem Fenster in die neutestamentliche Ökonomie Gottes. Gott teilt sich selbst in Christus durch den Geist einem Menschen mit und wirkt dann durch diesen Menschen, ohne dessen Menschsein zu zerstören. Das Evangelium nach Markus ist die Lebensbeschreibung einer Person, die gemäß Gottes neutestamentlicher Ökonomie lebte. Um diese Lebensbeschreibung zu verstehen, müssen wir erfassen, dass jedes darin berichtete Ereignis voller Bedeutung ist. Besonders deutlich tritt dies in den Gleichnissen von Markus 4 hervor. Dort steht Jesus nicht in erster Linie als der Problemlöser vor uns, sondern als der Sämann, der sein eigenes Leben aussät. Was er auf den Feldern Galiläas tut, erklärt er auf dem Ackerboden der Herzen, er legt sich selbst als göttliches Leben in die Menschen hinein, damit ein Reich entsteht, das aus innerem Wachstum hervorgeht und nicht von äußerer Macht getragen wird. Diese Linie greift der Dienst des Paulus auf und entfaltet sie. Gottes neutestamentliche Ökonomie besteht darin, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Christus wird nicht nur angebetet, er wird innerlich mitgeteilt, das Kreuz beendet unser altes Leben, die Auferstehung begründet ein neues, und der Geist trägt dieses Leben in unseren Geist hinein. Wer im Markus-Evangelium auf Jesus schaut, sieht das Muster eines Alltags, in dem Beziehung zum Vater, Gehorsam gegenüber dem Geist und Hingabe an den Willen Gottes die verborgene Achse sind. Ein Leben ganz gemäß und für Gottes neutestamentliche Ökonomie bedeutet dann nicht, religiöse Höchstleistungen anzustreben, sondern in derselben Achse zu leben. Christus als Person, sein Kreuz und seine Auferstehung werden zur inneren Norm, die unser Denken formt, unsere Worte färbt und unsere Entscheidungen durchdringt. Darin liegt eine stille Ermutigung, das Leben, das Gott von uns erwartet, ist zugleich das Leben, das er uns in Christus schenkt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn das Markus-Evangelium die Lebensbeschreibung eines Menschen ist, in dem Gottes neutestamentliche Ökonomie sichtbar wird, dann ist es mehr als eine Chronik vergangener Taten. Es wird zu einem Spiegel, in dem deutlich wird, wie Gott heute leben will, nicht außerhalb, sondern in uns. Wo Jesus nichts aus sich selbst tat, da zeigt sich das Ziel Gottes, dass auch wir Schritt für Schritt aus dem eigenen Zentrum herausgelöst und in seine Bewegung hineingenommen werden. Im Licht der Evangelien und der Briefe erscheint das christliche Leben nicht mehr als ein ständiger Versuch, Gottes Maßstäbe aus eigener Kraft zu erreichen, sondern als Teilnahme an einem Leben, das bereits vollkommen gelebt wurde und nun in uns wohnen will. Diese Sicht nimmt den Druck und öffnet Raum für Vertrauen. Der in uns begonnen hat, sich mitzuteilen, trägt auch die Verantwortung, sein Werk zu vollenden. Von allgemeiner Heilung zur Wiederherstellung der geistlichen Organe. Die ersten Heilungen im Markus-Evangelium zeichnen ein ernstes, aber tröstliches Bild unseres Zustands vor Gott, bevor seine rettende Berührung uns erreicht. Fieber, Aussatz, Lähmung und eine verdorrte Hand, das sind nicht nur medizinische Diagnosen, sondern geistliche Spiegel. Fieber deutet auf ein inneres Überhitztsein hin, auf Getriebensein, Unruhe, auf ein Herz, das sich im eigenen Eifer verzehrt. Aussatz steht für eine Verunreinigung, die tiefer reicht als einzelne Verfehlungen, sie trennt aus der Gemeinschaft aus und umweht den Menschen mit dem Geruch von Tod. Die Lähmung zeigt die Unfähigkeit, sich zu Gott hin zu bewegen, und die verdorrte Hand die Ohnmacht, etwas für ihn zu tun. In allen vier Fällen handelt Jesus zuerst nicht als Fordernder, sondern als der, der Leben bringt, reinigt, aufrichtet und befähigt. In dieser Linie heißt es später, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Eigenschaften, die nur dort wachsen können, wo zuvor Fieber gesenkt, Aussatz gereinigt, Lähmung aufgehoben und Verdorrtes belebt wurde. In den Kapiteln 1 bis 3 des Evangeliums nach Markus finden wir vier Heilungen, die Heilung der Schwiegermutter Simons, die an Fieber erkrankt war, die Reinigung des Aussätzigen, die Heilung des Gelähmten, der zum Herrn gebracht wurde, und die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand. Diese vier Fälle schildern unseren geistlichen Zustand, bevor wir gerettet wurden. Wir waren solche, die an Fieber litten, solche, deren Temperatur abnorm hoch war. Heute ist jeder gefallene Mensch fieberkrank. Doch Markus bleibt nicht bei der allgemeinen Rettung stehen. Nachdem der Mensch überhaupt wieder vor Gott stehen kann, beginnt der Herr, die spezifischen Organe unseres geistlichen Lebens wiederherzustellen. Der Taubstumme erhält Ohren und Zunge zurück, ein Blinder in Bethsaida erlebt eine schrittweise Heilung, zuerst sieht er die Menschen wie wandelnde Bäume, erst bei der zweiten Berührung sieht er klar. Ein von einem stummen Geist gequälter Junge wird befreit, Bartimäus empfängt Licht und folgt Jesus auf dem Weg. So entsteht vor unseren Augen eine feine Ordnung, Gott rettet nicht nur aus dem Tod, er schenkt auch Hören, Sprechen und Sehen in der unsichtbaren Welt. Das Hören des Glaubens, von dem es in Galater 3:2 heißt, habt ihr den Geist aus den Werken des Gesetzes empfangen oder aus dem Hören des Glaubens, setzt geöffnete Ohren voraus, ein Leben, das für Gott spricht, braucht gelöste Zungen. Klare geistliche Entscheidungen entstehen aus einem Blick, der nicht mehr verschwommen wahrnimmt, sondern die Wirklichkeit Christi erkennt. Viele erkennen sich in der stufenweisen Heilung des Blinden wieder, der Anfang ist oft verschwommen, Eindrücke sind da, aber nicht sortiert. Es ist ein Trost, dass Jesus nicht ungeduldig wird, sondern erneut berührt, bis alle Dinge deutlich werden. Die Bewegung von der grundlegenden Rettung hin zur Wiederherstellung unserer geistlichen Organe ist ein Weg wachsender Vertrautheit mit Christus, in dem unser Inneres immer feinfühliger, sprechfähiger und sehender wird. In dieser Ordnung steckt eine leise, aber kraftvolle Ermutigung. Wer seine Geschichte mit Gott betrachtet, erkennt darin oft zunächst nur das dramatische Herausführen aus Not und Schuld. Doch Markus hilft, die feineren Linien zu sehen, manches zähe Hören, das allmählich in inneres Verständnis übergeht, mancher stockende Mund, der langsam lernt, in Einklang mit dem Herrn zu reden, mancher unscharfe Blick, der sich klärt. So wird deutlich, dass Gottes Ziel mit uns nicht bei der Vergebung stehen bleibt. Er will Menschen, die ihn hören, mit ihm und für ihn sprechen und in seinem Licht sehen. Der Weg dorthin führt nicht über plötzliche Vollkommenheit, sondern über fortgesetzte Berührungen des Herrn, in denen unsere inneren Organe geheilt werden. Gerade diese Langsamkeit seiner Geduld macht Mut, mit der eigenen Unreife nicht zu verzweifeln, sondern in der Erwartung zu leben, dass er weiter öffnet, löst und klärt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht. Nur dies möchte ich von euch erfahren, habt ihr den Geist aus den Werken des Gesetzes empfangen oder aus dem Hören des Glaubens? Die Ordnung der Heilungen in Markus zeichnet einen Weg, auf dem sich viele wiederfinden, zuerst das Aufatmen, weil Fieber, Schuld und Lähmung weichen, dann langsam das Erwachen von neuen Fähigkeiten, zu hören, zu antworten, zu unterscheiden. In dieser Perspektive erscheinen die eigenen Grenzen nicht mehr nur als Versagen, sondern als Orte, an denen der Herr noch Heilarbeit tun will. Die geistliche Taubheit, die eigene Sprachlosigkeit im Gebet, der verschwommene Blick auf Gottes Willen werden so nicht Anlass zur Resignation, sondern zu einer stillen Erwartung, der gleiche Jesus, der damals die Ohren öffnete, die Zungen löste und die Augen klärte, ist derselbe, der heute unseren Weg begleitet. Darin liegt die Hoffnung, dass das, was heute nur andeutungsweise wahrgenommen wird, einmal deutlich, ja selbstverständlich werden soll. Petrus als Spiegel, Herz, Versorgung und Offenbarung des Christus. Unter all den Jüngern, die Markus nennt, tritt Petrus am deutlichsten als Spiegel unseres eigenen Weges hervor. Er wird als einer gezeigt, der schnell reagiert, vorangeht, aber auch tief fällt. In dieser Gestalt verdichtet Markus die vielen Heilungen und Belehrungen zu einer Biografie im Kleinen, ein Mensch, dessen Inneres freigelegt, dessen Hunger nach Versorgung gestillt und dessen Blick auf Christus geklärt wird. In Markus 7 legt Jesus wie ein geistlicher Chirurg das Herz frei, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, eine Diagnose, die die Wurzelproblematik offenlegt. Unser Problem liegt nicht nur in äußeren Verunreinigungen, sondern in einem Inneren, das in sich selbst kreist. Auf diese Entlarvung folgt unmittelbar das Bild der Versorgung, die kananäische Frau, die um die Krümel bittet, und die Speisung der vielen mit 7 Körben Überfluss. So nahe beieinander stehen Entblößung und Sättigung, wo der Mensch sein Herz nicht mehr beschönigen kann, zeigt Gott, dass Christus als Brot ausreicht, für Israel und die Nationen, für Petrus und für uns. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass es im Evangelium nach Markus jemanden gibt, der uns vertritt? Dieser Vertreter ist Petrus. Dem Bericht des Markus zufolge war Petrus der Erste, den der Herr berief. Danach war er immer derjenige, der voranging. Er ging sogar darin voran, den Herrn Jesus zu verleugnen. Man kann sogar sagen, dass Petrus in gewissem Sinn vor dem Herrn Jesus gekreuzigt wurde. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Szene bei Caesarea Philippi besonderes Gewicht. Jesus führt seine Jünger bewusst aus der gewohnten religiösen Umgebung hinaus, an einen Ort, der von heidnischer Verehrung geprägt ist, und stellt dort die entscheidende Frage: Wer sagen die Menschen, dass er sei, und wer sagen sie selbst? Petrus spricht: Du bist der Christus. In diesem Augenblick tritt etwas ans Licht, wovon es in 2. Korinther Kapitel 1 Verse 21 bis 22 heißt: Der uns aber samt euch an Christus befestigt und uns gesalbt hat, ist Gott, er, der uns auch versiegelt und den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Die Offenbarung, dass Jesus der Christus ist, kommt aus demselben Geist, der im Herzen salbt und befestigt. Doch unmittelbar danach beginnt Jesus, das Kreuz und die Auferstehung anzukündigen, und Petrus sträubt sich. Die Spannungen in seinem Inneren werden sichtbar, er hat die Person erkannt, aber nicht den Weg dieser Person. Wie in 1. Mose und 3. Mose die Opfer zunächst verhüllt und andeutend erscheinen, so muss auch bei Petrus erst wachsen, dass Christus nicht nur Lehrer und Wundertäter, sondern das Speis-, Sünd- und Friedensopfer ist, dessen Weg durch den Tod in die Auferstehung führt. Wenn man Petrus weiter durch die Evangelien und in die Apostelgeschichte verfolgt, zeichnet sich ein leiser, aber konsequenter Lernweg ab. Der zuerst den Herrn verleugnet, wird später zu einem, der für ihn spricht, sogar unter Gefahr. Der das Kreuz vermeiden wollte, nimmt selbst den Weg der Hingabe. So wird sichtbar, was es heißt, dass Gottes neutestamentliche Ökonomie nicht nur in Belehrung besteht, sondern in der Einprägung von Tod und Auferstehung Christi in die konkrete Biografie eines Menschen. Petrus lernt mit seinem Herzen, was er zuvor mit seinem Mund bekannt hatte. Der Christus, den er in Caesarea Philippi sah, wird ihm in Gethsemane, auf Golgatha und am See von Tiberias neu ausgelegt, bis hin zu den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, wo er in einer Freiheit und Klarheit spricht, die nur aus einem mit Christus gekreuzigten und mit ihm lebendig gemachten Leben erklärt werden kann. Gerade so wird Petrus für uns zum ermutigenden Bild. Sein Weg ist nicht geradlinig, seine Einsichten sind nicht von Anfang an klar, seine Liebe ist nicht unerschütterlich. Und doch hört Gott nicht auf, ihn zu führen. Das Herz wird entlarvt, die Versorgung mit Christus als wahrem Brot wird vertieft, die Offenbarung des Christus wird erweitert, und aus all dem formt Gott einen Menschen, der in seiner neutestamentlichen Ökonomie mitwirkt. In dieser Geschichte liegt Trost für all jene, die sich zwischen Bekenntnis und gelebter Wirklichkeit hin- und hergerissen erleben. Der Weg, den Gott mit Petrus gegangen ist, steht als Zusage im Raum: Offenbarung darf wachsen, das Herz darf sich verändern, und aus einem tastenden Anfang kann ein klares, belastbares Zeugnis werden, in dem Christus nicht nur bekannt, sondern tatsächlich geliebt wird. Der uns aber samt euch an Christus befestigt und uns gesalbt hat, ist Gott, er, der uns auch versiegelt und den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Petrus verbindet in sich Entschlossenheit und Angst, klare Bekenntnisse und schmerzhafte Rückzüge. Gerade deshalb kann er zu einem vertrauten Gefährten auf dem eigenen Weg werden. Seine Geschichte zeigt, dass Gottes neutestamentliche Ökonomie nicht an unseren Brüchen scheitert, sondern sie einarbeitet. Die Entlarvung des Herzens, die Erfahrung der genügenden Versorgung in Christus und die wachsende Offenbarung seiner Person gehören zusammen. Wer im eigenen Leben diese Spannungen wahrnimmt, Erkenntnis ohne entsprechende Praxis, Liebe mit Angst, Bereitschaft mit Zögern, darf in Petrus eine Verheißung sehen: Gott bleibt bei dem Werk, das er begonnen hat, bis Christus nicht nur geglaubt und bekannt, sondern immer tiefer verkörpert wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.